Wir haben in Deutschland generell ein Problem mit Mut, zu vertrauen, dass technologische Innovationen vor allem nicht nur Nachteile bringen.
Social Talk. Wir haben die Trends im Blick. Im Social Talk Podcast holen wir Creatorinnen, Brands und Branchenexpertinnen ans Mikrofon und enthüllen, was die Social Media Branche wirklich interessiert.
Wer sind die Personen hinter den Social Accounts? Was geht im Daily Business bei viralen Brands ab? Und wie bleiben Unternehmen weiterhin auf den Socials relevant? Das und mehr gibt's hier im Social Talk mit Jesse und Martin.
Hans Neubert, herzlich willkommen zum Social Talk Podcast. Wir freuen uns total, dass du die Zeit einrechnen konntest. Du bist gerade super viel unterwegs. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich.
Vielleicht fasse ich am Anfang mal kurz zusammen, wer du bist und was du machst. Du bist, das kann man glaube ich so zusammenfassend sagen, Experte im digitalen Marketing. Hast ganz viel Expertise, vor allen Dingen aber auch im Beauty-Bereich. Da kommst du her durch deine Station bei L'Oréal und jetzt eben auch bei Neonail. Bist aber gleichzeitig auch Vorstandsvorsitzender der Bundesgesellschaft für digitale Medien und Coach, Mentor, vor allen Dingen im Bereich LinkedIn und berätst dort auch Unternehmen. Und ich würde direkt auf das Thema LinkedIn vielleicht einfach mal einsteigen. Die Plattform für Business, Austausch, für Netzwerken. Wie bist du dazu gekommen, dort so aktiv zu sein? Und warum hast du dich entschieden, auch das quasi als Plattform so für dich zu ownen?
Also damals, als ich angefangen habe mit LinkedIn, war es so, dass noch nicht viele Leute aktiv waren, wo ich mich gesehen habe. Nämlich es waren nur CEOs, es waren nur Managing Director, Leute, die schon irgendwie was Eigenes gegründet hatten oder eigene Firmen hatten oder nur die CEOs von Telekom, SAP und Co., wo man immer denkt, okay, einschüchterndes Pflaster. Aber mich hat das eher nicht eingeschüchtert, sondern es war im Gegenteil so, ich möchte mehr Leute sehen wie mich. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch an einem Junior- oder Manager-Level. Also das ist, genau. Und auch die interne Visibilität, das war auch das Schöne. Dadurch hatte ich nochmal einen Kanal, wo ich auch Themen, die mich interessieren und die ich voranbringen möchte, auch nochmal spielen kann und auch nochmal zeigen kann. Und genau, und dann war das Schlüsselwort eigentlich Consistency auf allen Plattformen. Kennt ihr durch die Creator rauf und runter. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, ein Jahr lang einmal die Woche was zu posten. Und das hat, das hat ganz gut funktioniert. Und dann habe ich die Frequenz irgendwann ein bisschen angezogen, habe viel dazugelernt, wie man bessere Beiträge schreibt, wie man inhaltlich mehr Mehrwert gibt, wie man eine Community aufbaut, die gegenseitig voneinander profitiert. Und so ist das Ganze entstanden.
Und siehst du denn eine Veränderung? Also siehst du eine Veränderung, dass mehr KollegInnen aus der Basis, nenne ich es jetzt mal, präsent sind auf LinkedIn, mehr für sich nutzen, für ja auch eigenes Employer-Branding als Persona? Also hat sich da was verändert?
Zwischenzeitlich habe ich das gedacht, weil ich glaube ich viele war, die wie ich waren und gesagt haben, ich mache das jetzt.
Ja.
Einfach so von sich heraus. Dann haben die Leute aber ganz, ganz schnell ganz viel Gehör bekommen. Und dann waren die Firmen wieder so, oh, jetzt müssen wir uns erstmal Richtlinien für LinkedIn oder so überlegen, um das Ganze eben im Corporate oder im Unternehmen einzudämmen. Und dann wurden erstmal, statt die Leute zu unterstützen, die man machen will, und das sieht man übrigens auch bei Corporate Influencer Programme, die am erfolgreichsten sind die, wo Volunteers genommen wurden. Nicht du bist Abteilungsleiter, du musst LinkedIn machen.
Du musst sprechen.
Die sind immer, also wenn man sich mal alle anguckt, laufen schlechter als die, wo die Leute es wirklich
von
Lust drauf haben und von
Lust
selbst
drauf
machen.
Haben, aktiv
genau.
zu sein.
Und dann wurde eben viel in CEO-Kommunikation erstmal aufgebaut, investiert, auch auf LinkedIn. Und deshalb sind wir gerade wieder an so einem Punkt, wo das jetzt viel aufgebaut ist, so CEO-Kommunikation, und wieder mehr, finde ich, von den internen Reihen, von den Unternehmen wieder mehr Leute sichtbar machen, gemacht werden müssen auch oder sich sichtbar machen müssen für ihre Themen. Ich glaube, das ist eine große Chance noch. Und weiterhin gilt der Satz, wenn man einmal die Woche auf LinkedIn postet, gehört man zu den Top 1% der Creator auf LinkedIn mit in terms of quantity. Und das ist, finde ich, schon so ein Satz, wo man merkt,
Wahnsinn,
die Plattform ist einfach noch, die ist in unserer Bubble super vertreten, aber wir sprechen noch nicht von einer Mainstream-Plattform. Das ist einfach so.
Also würdest du sagen, wenn jetzt vielleicht auch nicht die sehr hohe Frequenz oder die Regelmäßigkeit im Sinne von mehrmals in der Woche posten, wenn das jetzt aktuell noch nicht das ausschlaggebende Kriterium ist, um erfolgreich zu sein auf LinkedIn, was ist es denn dann? Also geht man dann über die Inhalte oder?
Genau, also ich glaube, es gibt so ein paar Do's und Don'ts, die einfach Reichweite blockieren oder befähigen. Die sollte man einfach kennen. Es gibt so ein paar, da habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben, so ein paar Leitlinien, an die man sich halten kann, im Sinne von eine Hook, gute Story aufbauen, wirklich Mehrwert verpacken. Wie verpackt man auch Mehrwert, sodass dass die Leute weiterlesen? Wie muss ein Bild vielleicht aufgebaut sein? Macht man auch mal ein Video zwischendrin, dass die Leute dich noch näher kennenlernen, dich mal sprechen hören? Das ist eine ganz andere Bindung.
Ja.
Genau, also solche Themen, das ist Grundsache. Und was dann dazu kommt, ist, dass man auch einfach für ein Thema oder für einen Bereich stehen und brennen muss. Und diesen nach außen hin tragen muss. Der hat natürlich wieder viele Facetten. Aber was ich mir zum Beispiel immer wünsche oder noch gar nicht sehe, ist, ich würde super gerne mal eine Konditorin, einen Azubi auf LinkedIn zum Beispiel sehen oder solche Geschichten, die einfach Inhalte teilen, die man noch nicht so sehr sieht. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich mal ich habe auch ein eigenes Format, wo es darum geht, Hacks von Leuten hereinzuholen, die nicht in meiner Bubble sind. Weil ich finde immer, wenn man über den Tellerrand hinausschaut, dann lernt man immer auch viel über seine eigene Tätigkeit dazu. Und das würde ich mir noch viel mehr wünschen, dass das eben noch breiter wird in der Vielfalt an Themen. Weil im Moment ist es eben noch sehr oftmals marketinglastig, managementlastig.
Ja.
Ich hätte gern mehr MINT-Berufe da, ich hätte gern mehr Handwerksberufe da. Genau, und ich glaube, das ist eine große Chance.
Spannend, dass du über Mehrwerte sprichst, weil ich habe ja immer so Motivationsschübe, was LinkedIn angeht. Und dann mache ich sehr viel und dann flaut das bei mir so ab. Und das Spannende ist, die Inhalte, die ich komplett als mehrwertslos empfinde bei mir, also sehr persönlich private irgendwie Postings zu meiner Situation, Umzug, vielleicht Leben mit Kind und Arbeit mit Kind, also Sachen, wo ich mir denke so, okay, vielleicht ein Einblick, aber mehrwerttechnisch eigentlich nothing in relation zu dem, was man eigentlich oder ich außerhalb der innerhalb der Agentur posten könnte. Das hat die höchsten Impressionszahlen und die höchsten Likes und Comments, denke ich mir so, wow, sind wir jetzt doch auf einer klassischeren Social-Plattform, wo der authentische Blick irgendwie in die Leute rein interessanter ist, oder ist es dann der Business-Mehrwert?
Ich glaube tatsächlich, dass wir alle unterschätzen, wie sehr die Arbeit von Vereinbarkeit, beispielsweise, wenn du jetzt sagst, mit Kind, Familie und Job, wie sehr das oftmals wichtiger ist in dem Sinne, wie gut wir unseren Job machen, als das Fachwissen teilweise, was wir haben. Also Fachwissen ist die Grundvoraussetzung, die dich beflügelt oder die man sich aneignen muss. Trotzdem sind die Rahmenbedingungen, die man sich entweder selber schafft oder die auch vom Arbeitgeber oder vom Arbeitgebenden bedingt sind, die sind sehr, sehr wesentlich dafür, wie wir überhaupt arbeiten können und wie man das ganze Setup aufbaut und wie performant man dann auch ist im Job. Und deshalb, glaube ich, interessieren sich so viele Leute dafür, weil über das Fachwissen wird viel mehr geredet und darüber eben noch nicht so viel. Und das
fischt
das Ganze auf.
Du wirst ein Buch schreiben, LinkedIn Done Right.
It's done.
Okay, das ist schon done. Dann wird es dieses Jahr veröffentlicht.
Genau.
Kannst du uns noch so ein paar Einblicke geben? Was kann man daraus ziehen? Auch finde ich total spannend, über so eine Plattform, die ja auch gerade noch mehr oder weniger im Aufbau ist, nach wie vor, jetzt ein Buch zu schreiben. Also total aufregend, glaube ich, auch für dich, dann halt jetzt den Status quo irgendwie im Buch zu verpacken.
Ja. Ich hab sehr, sehr viele Stimmen interviewt, sehr, sehr viele Experten in Interviews geführt für das Buch. Einmal von Menschen, die eben aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die Familienunternehmen haben, die in nächster Generation weiterführen, selber Gründer sind oder andere, ganz, ganz andere Bereiche, Studentinnen, die LinkedIn sehr gut machen. Und da gibt es wesentlich drei Bereiche. Wie spannend ist das für Unternehmen? Wie spannend ist das für als Personal Branding Plattform? Und was bringt dir, beziehungsweise was nützt dir ein qualitativ gutes Netzwerk und wie baust du das auf? Das sind die drei Hauptpfeiler und ich glaube, es ist eine gute Orientierungsmaßnahme, wenn man schon weiß, wie hoch der Impact von LinkedIn oder eben Personal Branding sein kann und das dann wirklich nutzen möchte und sich jetzt sagt, ich müsste eigentlich mal ein bisschen mehr auf LinkedIn machen oder ich müsste eigentlich da und da mal ein bisschen mehr machen. Ich glaube, dann ist es ein guter Anhaltspunkt, wo man auch Leitfaden, Checklisten, Do's und Don'ts hat, die man abarbeiten kann, um eben konsistent zu bleiben.
Spannend. Ich oute mich jetzt, was LinkedIn angeht, um aufs zweite Thema zu kommen. KI und ChatGPT.
Ja.
Also, das sind meine größten Berührungspunkte bei LinkedIn-Posting.
Schreibt nichts mehr selbst.
Verstehe. 100%.
Durchaus mal. Voll. Nur die Idee reingeben und schauen, was mein guter Freund ChatGPT daraus macht. Du bist ja auch ein sehr, sehr großer Befürworter von KI und ChatGPT. Du hast letztens mal gesagt, dass es eigentlich zum Kernskill 2024 dazugehören sollte. Und wer es nicht kennt, der ist cancelled, more or less. wo glaubst du, wo geht es noch hin? Also, das ist ja wahrscheinlich erst die Spitze des Eisbergs.
Ja, richtig. Und man stellt eben fest, also ich meine, ChatGPT ist nur eine textgenerative AI, die jetzt nicht wahnsinnig in die Tiefe geht, was irgendwie Daten-Analytics oder so angeht. Ja. Und da, glaube ich, sieht man schon an den Zahlen, wie wenig Leute erstmal ChatGPT kennen, dass wir halt in unserer Bubble super in diesem AI-Kosmos schon drin sind, es aber generell noch nicht angekommen ist. Also ich glaube, wir müssen uns wirklich ganzheitlich Unternehmen wie die Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, fragen, an welchen Stellen meiner Arbeit, man muss wirklich die gesamten Prozesse durchgehen, macht es Sinn, irgendein Tool zu implementieren, was uns effizienter, schneller, besser macht in dem, was wir tun, aber in einer symbiotischen Art und Weise, eben mit Mensch und Maschine. Du wirst ja den Text, der dir LinkedIn ausspuckt, niemals 1:1 so auf LinkedIn posten, weil du hast immer noch irgendwas, was angepasst werden muss. Aber es hilft dir eben, wenn ich sage, hier ist mein Posting, gib mir mal 30 Headlines dafür, ja, es dir schneller Entscheidungen zu treffen, effizienter zu arbeiten, Zeit zu sparen und eben auch kosteneffizient zu arbeiten. Und ich glaube, das muss in den Prozessen von ganz vielen Unternehmen und von ganz vielen, ja, Arbeitenden noch hinterfragt werden, was noch viel, viel, viel zu wenig gemacht wird.
Also AI, ja, KI als das kleine Helferlein im Endeffekt.
Genau.
Nichts, was uns bedroht, sondern einfach, was uns schneller macht. Oder vielleicht sogar, wie du eben gesagt hast, ja auch richtigerweise mehr Beruf und Freizeit vereinbar auch macht, wenn
richtig
wir einfach viel mehr Turnaround schaffen.
Richtig, ja.
Europa hat ja jetzt ein Gesetz verabschiedet, das erste Gesetz, was sich so ein bisschen nochmal mit dem Thema Nutzung von KI befasst. Da geht es unter anderem nochmal um Bestimmung, Gesichtserkennung und so weiter und so fort. Aber auch, es geht nochmal sehr stark um den Aspekt, eine Kennzeichnungspflicht irgendwie zu bestimmen, wenn es Inhalte gibt, die eben KI kreiert worden sind oder bearbeitet worden sind. Was ist denn deine Meinung da dazu, diese Regularien jetzt irgendwie in den Markt zu kippen? Wird das dazu führen, dass es irgendwie die Innovation jetzt irgendwie ausbremst? Ist es wichtig?
Ich glaube, es ist immer so, wir haben in Deutschland generell ein Problem mit Mut und zu vertrauen, dass Innovation und technologische Innovation vor allem nicht nur Nachteile bringt und nicht nur böse Surfer sind, sondern eben auch viel Positives schaffen können. Wir haben immer so eine Risikoaversion dahinter, oftmals gerade in deutschen Unternehmen, weshalb wir das mal in solchen Themen, in so Zukunftstechnologien oftmals langsamer sind. Und ich glaube, dass das dieser Risikoaversion in die Karten spielt, für beispielsweise mittelständische Unternehmen oder kleinere Unternehmen, die nicht die Zeit haben, sich da auseinanderzusetzen. Auf der anderen Art glaube ich eben, dass es Klarheit schafft und befähigt. Und es ist der Deutsche PR-Rat, die hatten diesen Leitfaden für KI schon lange rausgegeben. Und das ist eigentlich genau das, was jetzt in dem Gesetz, also was die geraten haben, ist genau das, was jetzt in dem Gesetz drinsteht. Ja. Von daher ist es eigentlich etwas, wo sich lange drüber schon Gedanken gemacht wird. Und die Form, wie es jetzt verabschiedet wurde, die ist eigentlich sehr gut, weil es ist ähnelt einer Werbekennzeichnung.
Genau.
Da haben wir heute auch schon drüber gesprochen. Ja. Und dadurch gab es jetzt auch nicht weniger Werbung im Endeffekt,
richtig,
nur es wird eben klarer gemacht. Und ich glaube aber, dass es, wie gesagt, auf der anderen Seite oder auf der einen Seite Klarheit schafft, auf der anderen oftmals in diese deutsche Risikobereitschaft, die wir oftmals nicht haben, reinspielt und dann eben auch Argumente füttert, KI teilweise noch nicht auszuprobieren, beziehungsweise später auszuprobieren. Und das, glaube ich, da muss man gute Argumente und gute Möglichkeiten schaffen, wie man das trotzdem integrieren kann.
Ja, ich glaube, die Gefahr besteht, wenn es aus Regelungen Verbote schlägt.
Genau.
Ja, sehen wir auch in vielen anderen irgendwie Bereichen, auch Diskussionen irgendwie gerade in unserer Sphäre mit dem Creator-Marketing, wo ja augenscheinlich über Verbote diskutiert wird, in manchen europäischen Ländern ja schon was eingeführt worden ist. Das heißt, da würdest du auch ganz sagen, Regelung grundsätzlich erstmal in Ordnung, also um Rahmenbedingungen zu schaffen.
Richtig.
Aber nicht das Beschränken von Freiheiten.
Richtig, und es braucht auch immer Zeit, um das zu etablieren. Das haben wir, Werbekennzeichnung ist eigentlich das perfekte Beispiel. Anfangs waren die Creator auch oftmals darin abgeschreckt, dann überhaupt noch was unbezahlt zu zeigen, beispielsweise, weil sie nicht mehr wussten, wie muss ich das jetzt überhaupt kennzeichnen.
Ja.
Mit den Jahren haben sie es gelernt, jetzt sehen wir auch wieder unbezahlte Produkte und Hauls und
Empfehlungen
und was auch immer, weil sie einfach gelernt haben, wie es geht. Und ich glaube, wir müssen auch die Klarheit und die Zeit für diese Adaption geben. Und das ist, also nicht von Anfang an dieses Schwarz-Weiß-Denken zu haben, sondern die ja, die Zeit zum Lernen auch erstmal zu geben und dann wird das sich regulieren, auf jeden Fall.
Ja, Zeit für Adaption ist ein extrem gutes Stichwort, weil es ist ja schon öfters probiert worden in verschiedenen Leveln oder es gibt ja schon einige davon, 916 oder 916 Award, kannst, wir fragen uns immer, 9 to 16, jetzt wissen wir es alle, 9 to 16 Award, Awards sind ja tendenziell erstmal nichts Neues, ausprobiert worden. Es gab ja auch schon den einen oder anderen Vertical Award oder den Versuch. Oder wir kennen ja vielleicht einige von euch noch die alten Videodays, wo es ja auch noch im Endeffekt Awards gab in dem Setup.
Ich auch. Das war toll. Alle OG-YouTuber dort vereint.
Das ist, das ist meine Ursprungsbande.
Ja, ist echt,
eine
Ära.
Hallo?
Ich bin Ära Niki Tutorials.
Ja.
Lilly Pebbles.
Genau, genau. Das
haben wir schon viel drüber gesprochen.
Ja, Tanja Birch.
Ich habe ja auch mal Niki gemanagt und Videodays ja auch mal verantwortet, damals für DVMove vor langen, langen Jahren. Meine Frage, 9 to 16 Awards, bist du ja auch sehr engagiert oder ihr grundsätzlich mit der Bundesgesellschaft. Was ist der Plan? Was habt ihr vor? Was kannst du uns jetzt noch an Geheimnis verraten, an Deep Dive geben? Was, was erwartet uns?
Das wird ein unheimlich spannender Case oder eine wahnsinnige Erfahrung für das zeitgenössische Format, was wir jetzt im Zeitgeist haben. Und das ist eben nun mal 9 zu 16. Darauf wird alles gemünzt sein. Es gibt in der Form noch keinen Preis, der sich nur damit beschäftigt. Und eigentlich ist das aber das Thema, mit dem sich alle Creator jeden Tag beschäftigen.
Ja.
Und genau darum geht es eben, das ins Rampenlicht zu rücken und auch die zu zeigen, weil auch da, es braucht immer Zeit, bis was ankommt. In unserer Bubble ist das total selbstverständlich. Aber wenn wir uns mal anschauen, noch nicht alles ist hochkant optimiert. Ja. Die Leute spielen weiterhin ihre quadratischen Videos und whatever aus. Das heißt, da auch nochmal Awareness zu schaffen und auch vor allem Cases zu zeigen, hey, so kann man es richtig machen, so sieht es gut aus. Und das eben mit einem extrem fairen Voting, wo mit 916 Jurymitgliedern jedes Jurymitglied nur 0,1% Stimmengewalt hat, was das Voting extrem fair macht und trotzdem alle Expertisen aus Werbewirtschaft, aus Presse und aus allen Bereichen mit einbringt. Und so, glaube ich, kann man ein gutes Spektrum dann auch darstellen von den Cases, die gewinnen, dass die eben auch ein gutes Aushängeschild sind. Erstens für den Award und zweitens für 9 zu 16 als Format der Zukunft.
Ich dachte, du erzählst ein bisschen mehr über die Aftershow-Party oder Gäste on Stage oder welche Geheimnisse du schon...
Die wird es auch geben. Es wird auf allen möglichen Plattformen live gestreamt mit wahnsinnig reichweitenstarken Creatoren, die dann die Stream-Hosts sind. Wir haben vor Ort Moderation von Steven Gätjen.
Cool.
Es wird ein Oscar-reifes Spektakel im Schauspielhaus Hamburg und die Oscars für Smartphone-Content halten ihr Versprechen und ich glaube, das wird vom Event her mit der Superpower von WeCreate da auch ein Hammer-Thema werden. Also da bin ich mir ganz sicher. Ein Tag vor der OMR.
Ja, spannend. So viele Projekte. Du hast so viele Projekte am Start. Ich bin manchmal so, wenn ich deine Instagram-Story gucke, denke ich mir wieder so, Gott, schläfst du auch mal? Ist er ein Vampir? Wie kriegt er das alles unter einen Hut? Also deine Festanstellung auch bei Neonail, aber auch deine Arbeit natürlich rund um die Bundesgesellschaft. Wie kriegst du das alles unter einen Hut oder hat dein Tag mehr Stunden als der von allen anderen?
Das ist nicht so. Und da muss man auch ehrlich mit sich selbst sein. Wie viel kann man und wie viel kann man nicht leisten und da ist auch die Sache, was möchte man und was auf was möchte man nicht verzichten. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe, das sage ich auch mittlerweile ganz transparent, ich habe 6 Tage Urlaub im Jahr, die ich auch wirklich für Urlaub nutze.
Okay.
Der Rest, da sind immer irgendwelche Geschichten, die miteinander vereinbart werden oder wo man das einfach gut kombinieren muss. Mhm. Für mich ist es aber so, dass ich, und da muss ich sagen, ich habe vor 2 Jahren oder vor anderthalb mit einer Coach angefangen und da habe ich für mich festgestellt, dass es beruflich für mich keine Option ist, eine Sache zu machen, sondern ich muss viele Sachen machen, aber in diesen auch tief drinstehen und für die stehen und die ich arbeiten kann und ich bin einfach gerade in einer Lebensphase auch, wo das geht, wo ich habe keine Kinder oder diese Art von Verpflichtungen. Ich bin auch nicht mehr der Reisemensch tatsächlich und ich habe mir eine Alltagsstruktur gebaut, die das eben so zulässt, dass ich alle Projekte, die ich habe, dass die sich erstens nicht nach Arbeit anfühlen, und zweitens immer Passion-Projekte von mir sind. Von daher ist es...
Eine Nachtschicht ist für dich dann auch mal vertretbar, weil du Spaß dran hast.
Erstens das und zweitens, weil es nicht jede Woche ist. Okay. Oder jeden Tag. Ja. Oder nicht in also es ist nicht so, dass man da einen Kontrollverlust hat oder einem die To-Dos da wegrutschen oder dort wegrutschen, sondern dass man eben einfach in der Struktur eine gewisse Dynamik und Flexibilität haben muss, aber es ist schon sehr strukturiert und ohne das wird es auch nicht funktionieren und ich glaube, man muss einfach für die einzelnen Themen in sich, man muss da Bock darauf haben und es darf sich, auch wenn das manche immer ein bisschen anders oder kritisch sehen, aber für mich darf es sich nicht nach 100% Arbeit anfühlen oder ich mache jetzt meinen Stopp, ich sitze gerade quasi on the clock und mache gerade meine Arbeit. Ich glaube, dann hätten wir alle nicht den Antrieb oder die Laune für das, was wir tun.
Ja, ich glaube, Passion ist ein gutes Stichwort. Ja. Viele sagen ja auch immer, wieso arbeiten vielleicht Gründer oder MDs oder C-Level im Endeffekt so viel und im Urlaub. Aber wenn es sich nicht wie Arbeit anfühlt, dann ist auch ein Call im Urlaub mal vollkommen in Ordnung. Ne?
Ja,
oder gerade in heutiger Zeit einfach beides zu mergen. Ne? Privates Leben, Urlaub und Beruf.
Und auch nicht für jeden funktioniert das Gleiche. Das heißt nicht, dass du, dass Person X, dass du jetzt 2 Wochen im Urlaub fährst und dann komplett erholt wiederkommst. Das ist nicht für jeden in der Fall. Bei mir, du kannst auch Stationen haben und dann bringt dir ein Tag off in einer stressigen Zeit vielleicht mal viel mehr, als wenn du 2 Wochen komplett raus bist. Also da muss man auch den Rhythmus finden, der für einen selbst funktioniert. Und ich glaube, da muss man erstmal ganz viel Digging betreiben, was für einen selbst funktioniert und dann klare Grenzen und Regeln aufstellen, wie man das bewerkstelligen will.
Ja. Ich finde es halt super spannend, weil du bist ja auch in Festanstellung.
Ja.
Und letztendlich versuchst du, glaube ich, also, oder ich finde es spannend, dass du dein Leben da so drumherum mit den vielen Projekten, die du auch außerhalb
auch
von deiner Arbeit hast.
Das ist auch immer Number One. Und das ist das Spannende und Wichtige, weil ich das war das Ursprungsding auch von meinem LinkedIn. Ich war so, wir haben ja alle Themen, für die wir uns interessieren. Und wenn's, und das kann man auch alles nebenbei machen und auch effizient nebenbei und sich für Sachen einsetzen. Also ich meine, Bundesgesellschaft machen wir alle ehrenamtlich.
Ja.
Das ist, also das ist kein monetärer Gedanke dahinter. Und das ist ein, das kann man alles machen und kann man mit der Arbeit vereinbaren, weil es profitiert ja auch voneinander. Mhm. Du lernst neue Themen, du lernst neuen Input, den du für deine Arbeit nutzen kannst. Also ich hatte damit immer, ich bin ein sehr großer Prediger, sage ich immer, oder ein sehr großer
Verfechter.
Advokat und Verfechter für ein Side-Hustle oder ein Passion-Project oder do something on the side, was auf jeden Fall noch irgendwas macht, was völlig fremd ist oder nah an der Sache, die du sowieso schon machst.
Total.
Ich glaube, da kann sich jeder tolle Sachen aufbauen und unglaublich für sich als Person lernen.
Ich glaube, das ist ein großer Tipp für Arbeitgeber in dieser Zeit aktuell.
Make that possible.
Zu sagen, ich schaffe meinen Mitarbeitenden da den Freiraum, weil es wird sich rentieren in
100%.
Empfehlungen auch von den Mitarbeitenden, dann auch gegenüber dem Arbeitgeber und letztendlich die Expertise, die du sammelst durch deine ganzen Projekte, den Kontakt, den du auch hast zu Leuten, einfach indem du das, was du alles neben dem Job machst, auch noch wuppst, das kann man, glaube ich, total für den Job auch als Arbeitgeber nutzen.
100%. Ja. Also das hat sich auch, wenn ich in meinen Teams geschaut habe und man solche Freiheiten gibt und solche Möglichkeiten auch schafft, und da auch vielleicht Connections und Intros gibt, um eben den Leuten das zu ermöglichen, dass sich immer rentiert. Also das ist immer ein absoluter Benefit gegenseitig.
Das heißt, Neonail schreibt nicht nur New Work in einen LinkedIn-Post, sondern lebt es im Endeffekt auch.
Nee, sehr. Also das kann ich sagen. Da das ist mir aber auch mittlerweile, ich muss sagen, also du kommst zu einer Firma für die Menschen, die da arbeiten. Das ist immer mein Punkt 1. Also ich muss Connection finde ich immer blöd oder Drive oder Passion, aber du musst mit den Leuten, mit denen verbringst du mehr Zeit als
die Chemistry muss stimmen.
Ja, mit denen verbringst du mehr Zeit als Familie und Co. Du musst mit dem Team gut klarkommen, du musst mit deinen Vorgesetzten gut klarkommen. Das muss ein gutes Setup sein, das ist Punkt 1. Und dann Punkt 2 sind es die Rahmenbedingungen des Jobs. Weil im Endeffekt gerade in der digitalen Branche ändert sich das Skillset, möchte ich mal sagen. Es gibt ein festes Skillset, was so KPIs und Zahlen angeht, die muss man haben. Aber die oberen 30%, die ändern sich jedes Jahr.
Ja.
Da bin ich fest davon überzeugt, dass sich da ganz viel immer anpasst.
Das heißt, du musst ja eigentlich Freiraum auch schaffen für Weiterbildung deiner Mitarbeitenden.
Das ist gerade in dem Bereich super, super wichtig. Und diesen Freiraum zu geben, ist, glaube ich, essentiell, auch wenn viele immer sagen, die junge Generation und so möchte nicht mehr arbeiten und so. Ich glaube, es kommt auf die Rahmenbedingungen an, die du den Leuten stellst.
Man sagt ja immer, sky's the limit. Ich glaube, das gilt für dich nicht. weil das wäre überhaupt von einem Limit zu sprechen, wo wir jetzt auch gelernt und gehört haben, was du alles tagtäglich machst. Wenn du dir eine Sache wünschen würdest, die du noch machen dürftest, jetzt zeitnah, was ist so dein Dream, was du noch machen und erreichen willst, komplett top of your head?
Das habe ich gar nicht, ehrlich gesagt. Nee, würde ich so, dass es doch, dass es weiterhin so vielfältig bleibt. Und dass es, dass ich weiterhin diese Balance, diese Vereinbarkeit mir schaffen kann und da von allen Richtungen, die das gegeben ist, diese Rahmenbedingungen. Ich glaube, das ist mein größter Source of Happiness, so kann man mal sagen, dass es eben eine Vereinbarkeit aus vielen Dingen ist und nicht nur einer Sache. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich will ein Buch schreiben, weil.
Hast du
check.
Schon.
Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich will das nächste große OMR-Summit bauen oder. Da würde ich das der Dynamik des Ganzen überlassen, wie das weiterhin abläuft.
Und für einen für dich, der so viel macht, ist ein Wunsch auch zu wenig. Der zweite Wunsch, was würdest du gerne in unserer Branche verändern, wenn du könntest?
Ja, da gibt es zwei konkrete Dinge. Und das ist einmal von der Basis, die Leute, die hinter Influencer und Social Media Marketing arbeiten. Und zwar finde ich es immer sehr, sehr schwierig, wenn solche Diversity-Skandale hochploppen oder irgendwelche solche Themen ans Tageslicht kommen und man dann sich mal in den Teams umschaut, wie sehen die Teams denn aus?
Ja.
Weil wenn du ein Lisa, Laura, Florian-Team hast, dann musst du dich nicht wundern, wenn solche Sachen an einem Tisch nicht besprochen werden, weil sie nicht Teil des Lebens dieser Menschen sind.
Mhm.
Deshalb ist es für mich super, super wichtig, dass das, also dieser Groundwork von der Basis, inklusive Teams zu schaffen, ich glaube, das schafft besseren Output in der Arbeit. Und ich glaube, das ist ein Thema, was sich gerade im Influencer noch viel, viel stärker ändern muss, weil da gibt es noch super Aufholbedarf, gerade in Deutschland, muss man auch sagen. Und ein Thema von oben ist tatsächlich, was heißt von oben, aber ein größerer Aufhänger wäre tatsächlich noch eine stärkere Professionalisierung, würde ich noch sagen, weil wir sehen immer noch, es gibt, ihr kennt genau die Kandidaten, wo ihr wisst, wenn ihr die einbucht, das wird super laufen.
Ihr
werdet zuverlässige Absprachen haben, ihr kriegt die Assets 3 Tage vor Abgabe oder pünktlich on time. Ihr wisst aber genau auch, wenn ihr Kandidat X einbucht, dass das nicht der Fall ist. Und da sehe ich auch die Managements und auch die ich sag mal, es gibt auch von einer weiteren Bildungsmaßnahme von so einem, also es könnte auch ein Bildungspaket so How to Finance als Influencer geben, ne? Also wenn man jetzt mal von Bildungs, Arbeitsagentur oder whatever, nein, aber dieses so, wie macht man überhaupt, dieses Business ist noch so jung, dass da so wenig Setup da ist und da sehe ich auch die Influencer-Managements in einer großen Bringpflicht teilweise, da diese Standards erstmal zu schaffen. Und ich glaube, dass dieses funktionierende Unternehmen bei Influencern, dass das, weil wir wissen alle, Influencer-Marketing funktioniert, aber wenn es für viele, viele Firmen da draußen weiterhin ein Pain-Thema bleibt, weil die Absprachen so unzuverlässig, unregelmäßig etc. sind, dann werden wir in dieser Branche nicht weiterkommen, egal wie weit wir pushen, weil die Leute immer sagen, da gebe ich nicht mehr Budget aus, weil ich weiß nie, passiert das jetzt heute oder morgen?
Ja.
Genau, und das, glaube ich, ist ein riesen, riesen Thema.
Aber ihr seid ja auf dem richtigen Weg. Vielleicht ist ja die Bundesgesellschaft im Endeffekt die Plattform.
Der Treiber.
Der 9-to-16 Award, auch im Endeffekt eine große Reichweite und eine große Plattform.
Ja.
Insofern, da werden wir viel sehen. Hans, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute da warst, dass du ein paar Insights geteilt hast über dich, über dein Leben, über deine Arbeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens dann im Mai im Schauspielhaus Hamburg.
Sehr
zu
gut.
den 9-to-16 Awards.
Das wird super.
Danke
Vielen
dir.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Danke dir.